Wir haben keine Hoffnung. Wir sind für alle Ewigkeit verloren. Ist das wahr? Ist das der Fall?
Das ist eine interessante Frage. Und es gibt auch keine so einfache Antwort darauf. Wir müssen uns das ansehen. Lass uns das nachlesen. Lass uns die Antwort in Johannes 3, Vers 16 finden. Das ist ein ziemlich bekannter Vers, den wir alle kennen sollten. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Also haben wir sehr wohl Hoffnung.
Ja, aus diesem Vers können wir wirklich Hoffnung schöpfen. Worauf weist alles hin? Wenn man die ganzen Zeitalter zurückblickt, Adam und Eva, schau dir Kain und Abel an. Oder wenn wir uns Noah ansehen, 8 Menschen wurden gerettet. Was wäre passiert, wenn diese 8 nicht gerettet worden wären? Was ist der ganze Sinn von Gottes Eingreifen durch die Zeitalter hindurch? Was ist der Sinn des Heiligtums, das Mose und die Leviten erbauen mussten? Welcher Symbolismus lag darin? Und was wäre passiert, wenn irgendjemand von Noah an, nun, von welcher Linie stammte Jesus ab? Aus welcher Linie wurde er geboren? Aus der von Noah. Er bewahrte sein Wort und er bewahrte seine Abstammungslinie. Und aus dem Stamm Juda wurde Jesus geboren. Also alles weist auf den Erlöser hin. Haben wir also Hoffnung? Er versprach, dass wir Hoffnung haben können, dass es Hoffnung gibt. Nun zum Thema Erlösung. Wovon müssen wir denn erlöst werden?
Ja, genau.
Wir müssen von der Sünde erlöst werden. Denn im Himmel ließ Satan vor mehr als 6000 Jahren Sünde aufkommen. Und Gott wusste das. Gott wusste, dass irgendwann die Sünde in dieses Universum kommen würde. Und er musste einen Plan entwerfen, um effektiv jede Spur von Sünde auszulöschen. Denn wenn es Sünde gibt, können wir nicht funktionieren. Dann kann das Universum nicht funktionieren. Mit Sünde können wir nicht in der Gegenwart Gottes sein. Das ist einfach nicht möglich. Also musste er sich einen Plan ausdenken und er musste es der Sünde erlauben, nicht nur die Erde zu durchdringen, sondern auch das Universum. Wir wissen, dass Satan es auch bei anderen Welten versucht hatte. Er versuchte, andere Welten hinsichtlich des Charakters von Jesus Christus zu täuschen. Aber er war nicht erfolgreich, stimmt's? Und als Adam und Eva geschaffen wurden, hatte Satan seine Chance, einen Keil zwischen die Menschheit, ja, ich würde noch weitergehen, einen Keil zwischen die Schöpfung und Gott zu treiben, um den Charakter Gottes zu entstellen.
Also
der Erlösungsplan läuft schon seit Tausenden von Jahren.
Und während wir schon fast mitten im Thema sind, lass uns noch vorher kurz beten.
Ja, machen wir das doch.
Unser himmlischer Vater, während wir in dieses Thema Erlösung, ja der Hoffnung eintauchen, bete ich darum, dass du uns leitest und Herz und Verstand der Zuschauer und Zuhörer auftust, sodass jeder auf dieser Welt diese wunderbare Botschaft der Erlösung und Hoffnung begreift und sieht, die wir in der Bibel finden. Das bete ich allein im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Zu deiner Frage, ob es Hoffnung gibt. Befinden sich Menschen im Himmel, die in Sünde gelebt hatten? Gibt es gegenwärtig Menschen im Himmel? Nun, wir haben Elia, wir haben Mose und Henoch. Sie haben bis zu einem gewissen Maß die Sünde überwunden. Aber offensichtlich waren sie sündig. Sie hatten eine sündige Natur. Aber warum sind sie dann im Himmel? Weil sie mit der Gerechtigkeit Christi bedeckt wurden.
Und sie leben im Himmel nicht mehr in Sünde. Also im Himmel selbst gibt es keine Sünde.
Für mich findet sich schon darin der Erlösungsplan. Ist der Schächer am Kreuz erlöst? Uns wird es gesagt, denn Jesus sagt es ihm. Er war offenkundig ein sündiger Mensch.
Wir alle wissen, dass Sünde als die Übertretung des Gesetzes definiert ist. Als Übertretung von Gottes Gesetz. Aber wenn wir in diese Idee Sünde eintauchen, was ist deren Ursprung? Wir wissen, es nahm mit Luzifer seinen Anfang, als dieser mehr sein und angebetet werden wollte. Er wollte an Jesus Stelle sein.
Ja, er sah, wie Jesus in den Rat eintrat, dort, wo Entscheidungen getroffen wurden, und er dachte sich, aber ich bin ein Erhabener, ein oberer Engel. Ich wurde mit dem Kommando über all diese Engel betraut. Ich habe Status. Ich habe das schon früher gesagt, aber Status ist wirklich ein Problem. Die anderen Engel waren demütig. Sie waren demütig, sie hatten keinen Status, keine besondere Stellung. Ihnen war keine Stellung gegeben worden. Luzifer hätte schon demütig sein sollen und können. Aber wenn man Status bekommt, kann Stolz in einem wachsen, wenn man nicht aufpasst. Und genau das passierte auch. Er wollte wie Gott sein. Und er denkt sich einen Plan aus. Ich denke, zu Anfang verstand er das Gefühl, das er innerlich hatte, nicht. Er fühlte ein wenig Feindseligkeit. Er fühlte Stolz. Ich vermute doch, dass es Stolz war und Unbehagen. Warum muss ich ein Gesetz einhalten, wenn ich doch dieses vollkommen prächtige Wesen bin? Warum? Für mich war das interessant. Er schaute sich die Gottheit an. Warum kann er keine Entscheidungen treffen? Warum muss er ein bzw. das Gesetz einhalten und nicht sein eigenes Gesetz erschaffen? Und ich denke, da geschah diese Veränderung. Er dachte sich, ich lebe nach meinem eigenen Gesetz. Und ich werde zeigen, dass es besser als Gottes Gesetz ist. Durch alle Zeitalter hindurch versuchte er immer, das Gesetz wirkungslos zu machen.
Ja, in ihm entwickelte sich ein Charakter, der das Gegenteil von Gottes Charakter war. Es war Selbstsucht. Und das mit dem Charakter kann man überall auf der Erde sehen. Es gibt so viele Leute, die den gleichen Charakter wie Luzifer im Himmel haben.
Das wird zeigen, dass Gottes Gesetz nicht dazu da ist, um es einfach in Schubladen zu stecken und einzuengen. Es ist kein tyrannischer Gott. Es ist da, um uns zu beschützen. Wenn wir vom Gesetz abweichen, ist das Ergebnis das, was wir heute eben auf der Erde sehen.
Und wie viele Leute sind gegen dieses Gesetz, gegen das vollkommene Gesetz, das Gesetz der Liebe?
Ja.
Wenn wir zum Garten Eden gehen, kommt eine Frage auf. Warum wurden Adam und Eva nicht umgehend vernichtet, als sie das Gesetz übertraten?
Es muss Gottes Liebe für seine Geschöpfe gewesen sein. Auch bei Eva. Mir tun Adam und Eva sehr leid. Christus hatte ihnen alles gesagt. Sie wandelten mit ihm, bevor das passierte.
By Christ, that he walked with him before this happened.
Offensichtlich verführte Satan Eva. Was ging wohl in Eva vor? Auch hier war wieder so etwas wie Stolz. Sie kann ihr eigener Herr sein. Fast genau dasselbe, wie es bei Satan zu sehen war. In geringerem Maßstab war auch bei Eva.
Ja.
Dasselbe, dieser Stolz. Ihr wurde gesagt, du wirst sicherlich nicht sterben. Du wirst den Unterschied zwischen Gut und Böse wissen. Das Interessante bei Satan ist, dass er die Lüge immer mit Wahrheit mischt. Stimmt es denn? Wusste sie den Unterschied zwischen Gut und Böse?
Es stimmte.
Sicher. Aber wie er diese Botschaft weitergab, das war so täuschend und verführerisch. Das zeigt einfach, wie wachsam und gewappnet und auch tief in Gottes Wort verwurzelt wir sein müssen. Und wir müssen gehorchen. Ich weiß, dass viele gleich denken, oh weh, wir müssen gehorchen. Das ist immer schwierig. Wir schieben das immer von uns, wenn jemand sagt, dass wir gehorchen müssen. Das will ich nicht. Ich mache das Gegenteil. Das ist aber der Geist Satans. Und das ist der Grund, warum Jesus für unsere Sünden sterben musste. Weil wir das Gesetz gebrochen haben.
Ja. Und den Plan, uns zu retten, gab es schon vor Grundlegung der Welt. Da wurde der Plan gemacht. Für mich ist es so schön, dass wir im Review and Herald lesen, der Grund, warum die Todesstrafe nicht sofort umgesetzt wurde, war der, dass ein Lösegeld gefunden wurde. Gottes eingeborener Sohn willigte ein, die Sünde des Menschen auf sich zu nehmen und Versöhnung für die gefallene Menschheit zu erwirken. Es hätte keine Vergebung für die Sünde geben können, wäre die Versöhnung nicht erwirkt worden. Hätte Gott Adams Sünde ohne Versöhnung vergeben, wäre die Sünde unsterblich geworden und hätte sich mit ungezügelter Dreistigkeit verewigt.
Es zeigt uns den Charakter Gottes. Der Erlösungsplan hat direkte Auswirkungen auf ihn. Er gab seine Allgegenwart auf, er gab seine Herrlichkeit auf, um seinen Sohn zu opfern, nämlich Gott, das Wort, um für uns zu sterben. Er gab seine Herrlichkeit auf. Stell dir nur vor, ich kann es mir nicht vorstellen, der oberste König, der jemals auf Erden lebte, ob das Nebukadnezar oder Darius ist, wer ist dieser höchste König? Vielleicht Kyros? Und er erniedrigt sich so sehr, dass er in einem Stall geboren wurde und in einer Futterkrippe lag. In meiner Vorstellung fast schon niedriger als ein Mensch. Und diese Person würde dann ein vollkommenes Leben führen, ein Leben voller Demut. Er würde herumgestoßen, geschlagen und angespuckt werden und eine Dornenkrone auf sein Haupt gesetzt werden. Und in Gethsemane fühlte er obendrein, wie der Vater sich von ihm zurückzog und sie getrennt waren. Ellen White sagt sogar, das ist so ein trauriges Zitat, man kann es sich bildlich vorstellen, während Petrus, Johannes und Jakobus schliefen, klammerte er sich an das Gras, wie die Grasbüschel hier. Und er empfand es so, als ob er für immer vom Vater getrennt würde. Vergiss nicht, er war damals Mensch, was nicht bedeutet, dass er nicht Gott war. Er war völlig Gott, aber auch völlig Mensch. Und er hielt sich an diesen Grasbüscheln fest. Und Satan sagte zu ihm, du bist nicht würdig, Gott der Vater wird nicht länger bei dir bleiben, weil du die Sünde auf dich nimmst. Und er kann nicht in der Gegenwart von Sünde anwesend sein. Ist das nicht der Fall? Ist das nicht unglaublich traurig? Und er fragte, wer folgt dir überhaupt nach? Schau, was passiert ist. Judas hat dich verraten. Einer deiner eigenen Jünger. Ein anderer Jünger, Petrus, wird dich verleugnen. Dreimal sogar. Stell dir dieses Gefühl vor. Als wir in Israel da saßen und an ihn dachten, wie er auf dem Ölberg stand und welche Gefühle da in ihm hochkamen. Er konnte doch durch die Zeitalter blicken und sehen, wie die Sünde diese Welt beeinflussen würde. Aber er ist unglaublich langmütig. Ein so unfassbarer Gott, der für uns starb mit einem Tod, den wir erleiden sollten, den er starb und auf sich nahm. Das ist unglaublich.
Ja, Jesus wusste, wie die Leute ihn ablehnen würden. Er wusste, was er durchmachen würde. Und doch liebte er jeden so sehr, jeden einzelnen Menschen, dass er es trotzdem durchmachte. Er entschloss sich immer noch, ich werde das machen, auch wenn nur ein Mensch gerettet wird. Wenn es nur einen Menschen auf Erden gegeben hätte, der gerettet würde, hätte Jesus für diesen Menschen sein Leben gegeben.
Wir können sagen, meine Sünde, ich beziehe das auf mich und sage das sehr oft, meine Sünde brachte ihn ans Kreuz. Und wenn ich sündige und dieses Verhalten weiter beibehalte, ihn beständig wieder ans Kreuz bringe, so wie du sagtest, wenn es auch nur ein Mensch gewesen wäre, das ist so unglaublich.
Als wir von San Francisco herauffuhren, hast du da gesehen, wie viele Leute es gibt, die nach Dingen suchen, nach Hoffnung suchen, wie man gerettet wird. Jemand war am Strand mit Yoga beschäftigt. Menschen, die am Straßenrand sitzen, ohne Arbeit, ohne Zuhause.
Weißt du, worauf sie ihren Fokus legen? Der Fokus liegt hier, genau wie du sagtest. Ich erinnere mich noch an Yoga und das alles. Ich denke, sie baute einen kleinen Altar am Strand oder irgendetwas aus Steinen. Die Frage, was kann ich nur tun, um einen Sinn zu finden? Es gibt viele Menschenfreunde, die einen Haufen Geld weggeben. Und das ist wirklich eine edle Sache. Aber sie kennen Gott nicht. Ja, sie wollen Gott nicht kennenlernen. Aber sie haben das Gefühl, wenn sie etwas Geld für die Armen oder an Waisenhäuser oder was auch immer geben, wird das ihrem Leben Sinn geben. Ich hatte es vorher auch in meinem Arbeitsleben gesehen. Da sieht man viele CEOs. Ich weiß nicht, ob sie wirklich einen Sinn wollen. Es könnte sein, aber es ist auch eine Sache des Stolzes. Sie wollen Geld weggeben, damit man das sehen kann. Aber einige von ihnen, das glaube ich schon. Bei einem meiner CEOs, unter dem ich arbeitete, ich glaube, da war es mehr. Er ersehnte mehr. Er war ein Atheist, aber vielleicht ist es so, dass wenn ich das tue, dann habe ich einen Sinn im Leben, in dieser Welt. Dass ich etwas gegeben habe und ich in Frieden sterben kann. Weißt du, etwas in dieser Richtung? Es ist traurig. Sie wissen es nicht.
Menschen tendieren dazu, dass sie denken, dass sie wegen ihrer guten Werke gerettet werden. Wenn wir zum Anfang zurückgehen, Kain und Abel. Kain empfand, dass seine Werke gut genug für die Erlösung waren. Und Abel tat das, was Gott von ihm wollte. Seine Erlösung würde nicht von seinen guten Werken kommen, sondern sie würde von Gott kommen. Kain entging das, und er wurde ärgerlich, als sein Opfer nicht angenommen wurde. Und wenn wir die Generationen weiter durchgehen, tun Menschen gute Werke, weil sie denken, das würde ihnen Verdienste bringen, um erlöst zu werden. Und wenn sie versäumen, sie zu tun, verlieren sie die Hoffnung. Und wenn man anfängt zu sündigen, meinen viele, okay, Gott kann mir jetzt nicht vergeben. Sie kämpfen damit, verlieren die Hoffnung und bewegen sich noch weiter weg von Gott. Aber Gott ist da und wartet auf sie. Er sagt dabei, komm zurück zu mir, ich bin hier. Es gibt für niemanden einen Grund, traurig und niedergeschlagen zu sein.
Und schlussendlich wies Kain am Ende des Tages Gott zurück. Schlussendlich wies auch Nimrod, der es auch mit eigenen Werken versuchte, Gott zurück. Die muslimischen Nationen, die muslimische Religion, sie gründet sich auch auf Werke. Was wir in Israel sahen, ist auch eine auf Werke gegründete Religion.
Ja.
Auch das pharisäische System in Jesu Tagen war eine auf Werke gegründete Religion. Was hat Satan getan? Die eine Sache, die wirklich wichtig und der Grund ist, warum wir Erlösung brauchen, ist das Gesetz, das völlig abgetrennt ist. Römer 3, 31 sagt, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz.
Ich denke, dass es da draußen so viele Menschen gibt, die das Gefühl haben, dass sie verloren sind, die keine Hoffnung haben, dass sie gerettet sind. Dazu fällt mir ein Vers ein, den ich auch gerne vorlesen würde. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also nichts von dieser Erde hat uns erlöst. Keine noch so große Menge Gold oder Silber, nichts kann uns retten.
Es wird vergehen.
Ja, es wird vergehen. Aber wir wurden durch des Lammes Blut erlöst, durch Jesus Christus.
Genau. Also, wie werden wir erlöst? Wir sind aus Gnade durch den Glauben erlöst. Wir sind von der Gerechtigkeit Christi bedeckt. Das bedeutet, dass man ein neuer Mensch werden muss. Als Jesus mit Nikodemus sprach, fragte dieser ihn, wie werde ich wiedergeboren? Muss ich denn, also er dachte da eher biologisch körperlich. Und Jesus sagte, nein, der Geist wird dich führen. So wie der Wind weht, man weiß nicht in welche Richtung. Der Geist wird dich führen. Wenn man Gott vertraut und an ihn glaubt und ihm erlaubt, das eigene Leben zu leiten, das eigene Leben zu managen, und man der Sünde abstirbt und eine neue Kreatur in Christus wird, so wird man gerettet. Entschuldigung, ich wollte noch etwas hinzufügen. Es ist nicht so, dass man an diesem Punkt vollkommen sein muss. Wenn man gerechtfertigt wird, wenn man von Gott gerechtfertigt wird, von Jesus Christus, wie dieser Mann am Kreuz, wie der Schächer am Kreuz, ist man errettet. Man ist von seiner Gerechtigkeit bedeckt. Nun haben wir diese zugerechnete Gerechtigkeit und die verliehene Gerechtigkeit folgt nach. Das ist die Heiligung, worin man Wachstum erlebt. Nun, was ist das Ergebnis? Aber Entschuldigung, du wolltest etwas sagen.
Nein, ich wollte nur das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Zuvor hatten wir über Schöpfung gesprochen. Und wie du sagtest, wenn man begreift, dass man erlöst ist, ist man eine neue Schöpfung in Christus.
Ja, so ist es. Mir gefällt, wie du das formuliert hast. Wenn man begreift, dass man erlöst ist, man sagt nicht, hallo Leute, ich bin erlöst. Man sagt nicht, ich bin erlöst. Man begreift, dass man es ist, denn man ist eine neue Kreatur. Was geschieht da in mir? Der Heilige Geist wirkt in mir.
Ja, möchte ich immer noch dieser alte Mensch sein, der ständig die alten Dinge durchlebt?
Genau, und zu seinem Dreck zurückkehren. Das ist interessant. Wir kommen noch einmal auf den verlorenen Sohn. Nun, manchmal fühle ich mich so. Leute nennen mich den verlorenen Sohn. Und die meisten von uns sind es ja auch. Denn so läuft es doch. Man geht in die Welt, man lebt mit den Schweinen, dem Unreinen, man isst, was die Schweine fressen. Ich vermute einmal, dass das geistlich gemeint ist, also symbolisch. Und wenn man zurückkehrt, wird man von Jesus Christus mit offenen Armen empfangen. Das Ergebnis davon, dass man erlöst ist, dazu möchte ich kurz etwas vorlesen. Genau genommen zwei Abschnitte. Christen werden mit einem Brief verglichen, weil sie eine Botschaft von Jesus haben, die sie an die Menschen weitergeben sollen, die ihnen täglich in der Familie und der Gesellschaft begegnen. Wenn Christus in dir wohnt, möchte er durch dich zu jenen sprechen, die ihn noch nicht kennen. Es mag sein, dass diese Menschen Gottes Stimme noch nie aus der Schrift vernommen haben, weil die Bibel ihnen unbekannt ist. Vielleicht haben sie auch keinen Sinn dafür, dass Gott zu ihnen durch die Wunder der Schöpfung sprechen möchte. Dann sind wir manchmal Gottes einziger Weg, solche Menschen zu ihm zu rufen. Wir sollen denen in unserem Umfeld das Licht weitergeben, das wir im Heiligtum empfangen haben. Du hast das vorher gesagt mit dem Licht. Das geschieht, wenn andere uns treffen. Dann sollen sie spüren, dass wir zu Gott gehören und dass unser Leben durch seine Liebe bestimmt ist. Lasst uns ein Beispiel sein. Das ist eine große Verantwortung, weil wir entweder anderen den Mund wässrig machen, Jesus nachzufolgen oder sie abstoßen. Unzufriedene, nörgelnde und jammernde Christen sind kein Aushängeschild für Gott. Sie machen vielmehr den Eindruck, dass es anstatt von Glück und Freude nur Verzicht und leidvollen Druck im Leben eines Christen gibt. Ich vermute, wenn man es wirklich ist, so wie du sagtest, wenn man begreift, dass man erlöst ist, warum sollte man dann nörgeln oder unzufrieden oder unglücklich sein? Dann stimmt etwas nicht. Wer möchte sich auf so ein Leben einlassen? Diese Botschaft sollen wir anderen nicht weitergeben. Zuletzt jedoch, Gott sei Dank für jede ermutigende Aussicht. Lasst uns nicht vergessen, was Zuversicht gibt und Hoffnung entfacht. Gottes Sohn wurde Mensch, um uns von Satans Macht zu befreien. Er trotzte dem Feind und besiegte ihn am Kreuz. Und sein Sieg ist auch unser Sieg. Einst verloren und jetzt erlöst. Früher von der Sünde befleckt, jetzt mit dem Kleid der Gerechtigkeit beschenkt. Damit sollten unsere Gedanken sich beschäftigen, anstatt von unserem eigenen Versagen aufgezehrt zu werden.
Also habt ihr Freude im Leben, weil ihr durch des Lammes Blut erlöst wurdet? Klingt ein Lied in eurem Herzen? Könnt ihr es summen und singen, wenn die Sorgen des Lebens über euch hereinbrechen? Seid ihr fest verankert?
Seid ihr in der Wahrheit verankert? Seid ihr fest am Felsen verankert? Machen die Dinge, die mit Gott zu tun haben, euch glücklich? Das ist immer die Frage, die ich stelle. Bin ich mit den Dingen glücklich, die Gott glücklich machen? Und wenn nicht, habe ich Freude daran, zu Hause Filme anzusehen, Filme aus Hollywood? Zu Hause dabei zuzusehen, wie Menschen sich erschießen und einander verprügeln? Macht mir das Freude? Sollte uns das Freude bereiten? Ist das Gottes Charakter?
Nein.
Oder Zügellosigkeit oder was auch immer. Ich kann in Produktionen aus Hollywood gar nichts mehr sehen, was mich glücklich macht. Denn in 90 oder 95% oder sogar 100% wird meist Gottes Name gelästert. Da gibt es so viel Depression und Ängste und Lasterhaftigkeit da draußen in der Welt und in der Welt der Filme. Das lässt mich nicht glücklich sein. Früher war das anders. Das ist das Interessante. Das machte mich wirklich glücklich, denn ich konnte das nachempfinden. Oh, der ist deprimiert oder sie sind dies oder jenes. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, dann tun sie mir leid. Jetzt möchte ich ihnen helfen. Ich möchte den Schauspielern eine E-Mail schreiben. Das würde nichts bringen. Aber das müssen wir uns wirklich überlegen. Macht uns das glücklich, was Gott glücklich macht?
Ja, sobald wir hingehen und die Welt hinter uns lassen und anfangen, uns auf Jesus zu konzentrieren, verändert sich unser ganzes Denken. Unsere Einstellung. Wir beginnen, Freude zu empfinden, wenn wir dieses Wort lesen.
Ja, das tun wir.
Wir fangen an, es zu hassen, Filme anzuschauen, weil wir damit unsere Zeit verschwenden. Und wir fangen an, auf Gott hinzuschauen.
Und wir finden dabei die Juwelen in Gottes Wort. Und es gibt noch viel mehr. Mir ist aufgefallen, wenn ich Leute reden höre, sehe ich, dass die Hoffnung fehlt. Ich sehe nur, dass sie ihre Zeit damit verbringen, über die Arbeit zu reden. Über andere Leute zu tratschen. Wieder ist es so, wie wir es schon früher gesehen hatten. Der Fokus liegt auf dem hier unten. Es ist so klein, aber man denkt, das ist das Leben. Aber das eigentliche Leben ist dort. Wir sind nur auf der Durchreise.
Lächel einfach, weil du erlöst bist.
Das bist du. Und wir sind von Gott selbst erlöst. Gott selbst, der Schöpfer, der Erlöser. Er möchte das beste Leben für uns. Er möchte, dass wir mit ihm zusammen sind. Wie könnte irgendetwas besser sein als das?
Nun, die Frage ist, warum wir heute eine Entscheidung treffen müssen, ob wir einen Erlöser annehmen wollen oder nicht.
Gott hat uns in Matthäus 24 gewarnt. Er hat uns Daniel und Offenbarung und seine Prophezeiungen gegeben. Und es ist sehr klar, einfach wenn man sich die Welt heute betrachtet, dass wir in der Endzeit leben.
that we are living in the end times.
Ich kann das gar nicht genug betonen. Wir können es aus der Prophetie erkennen. Wir können es aus den Ereignissen erkennen, die sich momentan entwickeln. Der Zustand der Welt und der Menschen, dass es für uns an der Zeit ist. Wenn wir noch nicht angefangen haben, darauf zu hören, müssen wir das jetzt tun. Wir müssen die Schrift durchforschen. Und wir müssen anfangen, unser Leben dem Herrn zu übergeben. Denn die Zeit drängt. Wir sagten das schon vorher. Es gibt ein kommendes Gericht. Und es ist ein Gericht aus Liebe. Wir wissen es, aber für einige von uns wird es kein Gericht der Liebe sein. Es wird ein Gericht der Trennung vom Vater sein. Eine Trennung von Gott auf ewig. Kurz gesagt ist es so, dass wir unser Leben Gott übergeben müssen. Wollen wir das Leben oder wollen wir den Tod? Und manche wählen den Tod. Ich verstehe nicht, warum sie den Tod wählen. Es ist hart, das zu sagen. Aber noch vor einer Weile, also ich würde es nicht so sagen, dass ich den Tod wählte, aber das Leben war mir nicht so wichtig. Nicht in einer Welt, in die ich nicht hineinpassen würde. Aber ich hatte keine Vorstellung von diesem Leben und warum es so unglaublich sein wird. Und wie unglaublich es sein kann, wenn man es einfach zulässt, dass man selbst dem Herrn geweiht wird.
Und wenn wir einen Sprung zurück zur Zeit von Noah machen, wird uns gesagt, dass wir in einer Zeit leben, so wie es in den Tagen Noahs war. Es gab nur 8 Menschen, die gerettet wurden. Wie viele Menschen lehnten diese Botschaft ab?
So viele. Und wie viele dieser kleinen Kinder oder Menschen, die diese Botschaft hören wollten, verstanden die Botschaft schon irgendwie? Aber wegen der Familie oder wegen anderer Gründe entschieden sie sich, Gottes Wort nicht zu glauben, dass dies passieren könne oder dass es regnen könne. Wegen all der Täuschungen, die in die Welt gekommen waren. Das ist so traurig. Das bedeutet, dass wir selbst studieren müssen. Wir können uns nicht auf andere verlassen. Wir können uns nicht auf Traditionen verlassen. Wir können uns nicht darauf verlassen, was Menschen sagen. Wir müssen uns auf Gottes Wort verlassen.
Das lässt mich an Sodom und Gomorra denken. Sie machten weiter, als ob nichts geschehen würde. Für sie war es eine ganz normale Nacht. Und am nächsten Morgen kam die Vernichtung. Heute könnte auch dein letzter Tag sein. Es geschehen Erdbeben. Wir haben Hungersnöte in der Welt.
Das, was du über Sodom und Gomorra sagtest, es war einfach ein weiterer Tag. Nun, die Bibel sagt eindeutig, dass es in den letzten Tagen genauso sein wird. Dass die Menschen heiraten und essen und trinken werden und sich heiraten lassen, es wird einfach genauso sein. Jesus wird wie ein Dieb in der Nacht zurückkehren. Aber nur für die, die nicht nachforschen, die nicht wachen und beten. Also machen wir das doch. Suchen wir doch alle den Herrn. Übergeben wir ihm doch unser Leben. Und arbeiten wir doch für ihn, auch für die Seelen anderer Menschen.
Also deshalb ist es wichtig, diese Entscheidung heute zu treffen. Weil man vielleicht keinen Morgen mehr hat, um diese Entscheidung zu treffen, ob man Jesus als seinen Erlöser annehmen möchte.
Genau.
Nun, möchtest du für uns beten?
Ja, mache ich. Unser himmlischer Vater, wieder einmal befinden wir uns in einer unglaublichen Kulisse, Herr, die du erschaffen hast. Und Herr, ich sehne mich nach Erlösung für jeden Menschen hier auf dieser Erde. Und ich weiß, dass du das auch tust. Ich weiß, dass du dafür alles gegeben hast, um uns im Himmel zu haben, Herr. Hilf uns bitte, stark zu sein. Hilf uns, uns dir zu weihen. Hilf uns, mehr über dich zu lernen und dich zu suchen. Lass uns nicht irre gehen, sondern lass uns verstehen, dass das, was wir bekommen werden, wenn wir im Himmel sind, alles, was diese Welt, was Satan zu bieten hat, bei weitem übersteigt. Satan sind alle Menschen egal. Herr, du bist wahrhaftig. Du bist das einzig Wahre. Oh, wenn wir das doch erkennen würden, dann würden wir uns an diesen Felsen klammern, der Jesus Christus ist. Und bitte hilf und leite uns alle. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.
Amen.